Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio in Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur, früher Radio in Leiden Next. Das zweite Mal unter unserem neuen Namen Radio Wolf. Mit einer Leitung, heute aus den USA zugeschaltet, ist Herr Dr. Otto Laske. Herr Laske, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, ich bin hier.
Herr Laske, einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Sie haben ja eine eigene Geschichte mit Frankfurt. Sie haben hier vor vielen Jahren studiert bei dem berühmten Frankfurter Philosophen Adorno. Wissen Sie eigentlich, dass Adorno heute seinen Geburtstag hat?
Ja, das weiß ich.
Das wissen Sie. Wir haben das in der Recherche zu unserer Sendung zufällig herausgefunden und gedacht, das ist eigentlich auch ein spannender Zufall. Sie haben hier vor vielen Jahren auf der Frankfurter Schule, bei der Frankfurter Schule studiert. Sie sind eben ein Philosoph in der Tradition der Frankfurter Schule. Sie sind aber in Boston auch Entwicklungspsychologe, Coach, Sozialwissenschaftler und als Künstler tätig. Und Sie haben aufgrund Ihrer eigenen Studien einen entwicklungspsychologischen Ansatz entwickelt, den Sie Constructive Development Framework nennen. Und Sie sind, wenn man das so sagen darf, ein Spezialist für Erwachsenenbildung, für Bewusstseinsentwicklung im Erwachsenenalter. Eine Frage, die Sie öfters auch von einem Ihrer Lehrer, Robert Keegan, aufnehmen. Entwickeln sich Menschen eigentlich nach dem Alter von 24? Was würden Sie dazu sagen?
Ja, guten Tag, Herr Steininger, und ich freue mich, mit Ihnen allen zu sprechen. Können Sie mich gut hören?
Ich kann Sie sehr gut hören.
Gut, also zunächst möchte ich Ihnen danken für die Einladung und für Ihr Interesse an meinen Arbeiten. Es ist wirklich ein schöner Zufall, dass Teddy Adorno heute Geburtstag hätte. Sie haben mich gefragt, ob man sich nach 25 noch entwickelt. Das ist eine Frage, die Kohlberg gestellt wurde. Da sagte man ja, der Piaget hat uns ja gezeigt, dass Menschen sich zwischen 10 und 25 in ihrem logischen Denken entwickeln. Aber was geschieht danach? Und die ganze Kohlberg-Schule hat eigentlich wie ein Chor dann gesagt, ja, das Leben fängt erst an mit 25, denn das Bewusstsein hat sich um die 25 Jahre herum kaum schon entwickelt. Mhm. Also dieser Bereich, Lebensbereich, Lebensspanne zwischen 25 und 100, können wir ja heute sagen, ist es, der Fokus meiner Arbeiten war. Und ich hatte das große Glück, nach der Frankfurter Schule auf die Kohlberg-Schule zu stoßen, allerdings 30 Jahre später, und studierte mit Keegan und Michael Bersichis und anderen. Also die Antwort auf die Frage ist ein sehr starkes Ja. Und was ich in den 90er Jahren vorfand, war eine Teilung der Forschungen zwischen dem, was ich sozial, emotional und kognitiv nenne. Und bis heute ist diese Trennung weitgehend noch nicht vollzogen. Die gibt es nur in meinen Arbeiten. Ich habe aber gefunden, dass wenn man Assessments macht, also Interviews sind das, dass man an diese beiden Dimensionen der Entwachsenenentwicklung ganz verschieden herangehen muss. Aber andererseits habe ich auch nur sie getrennt, um sie zu verbinden. Mhm. Denn wenn man sie nicht trennt, kann man sie auch nicht verbinden. Und ich sage immer so, die sozial-emotionale Frage, und ich spreche von sozial-emotional, um zu betonen, dass das Emotionale, wie der Adorno das ja schon betont hat, ein soziales Phänomen ist. Darüber könnte man noch mehr sagen. Die sozial-emotionale Frage in unserem Leben ist eigentlich, was soll ich tun und für wen? Und das weist eben auf unsere Beziehung zu anderen hin und auf die moralischen Implikationen, die unser Handeln hat. Während die kognitive Frage ist eine ganz andere. Die Frage, ist etwa, was kann ich wissen und was kann ich aufgrund meines Wissens tun? Was sind meine Optionen? Und das sind auch die Fragen, mit denen zum Beispiel ein Individuum im Coaching und im Consulting, vor allem aber im Coaching und in der Therapie an mich herantreten würde. Und aufgrund der Assessments oder sagen wir Tests kann man dann diese Fragen irgendwie beantworten, um den Menschen dabei zu helfen, sich besser in seinem Leben zu verstehen.
Also wenn ich Sie hier richtig verstehe, sagen Sie, Erwachsenenentwicklung kann man unterscheiden in zwei Bereichen. Das eine, die Entwicklung unserer Emotionen, auch in sozialer Hinsicht, und das andere, unserer Kognition. Und Ihre Arbeit besteht darin, einerseits diese Trennung auch wirklich zu verstehen, aber gleichzeitig auch zu sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie diese beiden Bereiche sich miteinander bedingen.
Ja, das ist richtig. Meine Studenten lernen dieses Fach sozusagen aufgrund von Fallstudien, indem sie Interviews führen mit Individuen, aber auch mit Teams. Und diese Fallstudien bestehen darin, dass diese Schüler, die oft schon, die fast immer schon im Erwachsenenalter stehen, 40, 50, auch 60, einige auch 30, dass also die ein Interview zu lernen machen, zwei ganz verschiedene Interviews eigentlich, ein sozial-emotionales und ein kognitives. Das ist so eine Art, das muss man lernen, das kann man nicht von sich aus, das ist ein strukturiertes Interview. Und in diesem Interview geht es eigentlich darum, den Interviewten in seinem besten Licht zu zeigen. Also wenn ich ein sozial-emotionales Interview mache, das ist eigentlich kein Test, sondern ein Gespräch wie dieses, dann geht es mir darum, zu zeigen, die höchste Stufe, auf der dieser Interviewte im Augenblick Bedeutungen schaffen kann, so übersetze ich Meaning-Making, die will ich zeigen, die will ich ihm zeigen, die will ich mir zeigen. Und dasselbe im kognitiven Interview. Im Englischen sage ich, I want to make the client shine. Und also ist das doch sehr anders als ein Assessment im psychologischen Sinne. Es ist ein Gespräch, in dem ich als Interviewer die Verantwortung habe, sozusagen in den inneren Raum der Person einzudringen mit der Frage, wie schaffst du denn Bedeutungen, die Bedeutung deiner Erfahrung in der Welt heute? Und wie denkst du denn über die Welt? Und ich spreche da, man kann da vielleicht sprechen von Landkarten. Wir kennen das ja aus der NLP, Neuro-Linguistic Programming, wo ein Unterschied sehr richtig gemacht wird zwischen Map and Territory. Das Territory ist die reale Welt und die Map, die Landkarte, ist eben diese geistige Darstellung oder Vorstellung von Menschen darüber, was die Welt ist, wie sie aussieht und so weiter. Und da würde ich also von einer sozial-emotionalen Landkarte sprechen und einer kognitiven. Und wie Sie gesagt haben, in der Tat, es ist mein Versuch, aufgrund der Methoden der Kohlberg-Schule, dann diese Beziehung zwischen den beiden Landkarten in einer bestimmten Person herauszufinden.
Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Sie gern einfach auch um unseren Hörer und Hörerinnen hier ein wenig Kontext zu geben. Sie fragen im Rahmen der Kohlberg-Schule und auch mit den Arbeiten von Robert Keegan, um welche Entwicklungsstufen handelt es sich, wie könnte man die bezeichnen, sowohl auf der emotionalen als auch auf der kognitiven Ebene?
Ja, da müsste ich unterscheiden. Ich würde auch der sozial-emotionalen Ebene von Stufen sprechen und auf der kognitiven Ebene von Phasen. Denn der Begriff Stufe hat von Piaget her einen sehr exakten Sinn. Der heißt einfach, man kann nicht auf Stufe 3 sein, wenn man nicht auf Stufe 2 gewesen ist. Und der weitere Sinn ist noch der, dass wenn man von Stufe spricht, das, was gemeint ist, ist eigentlich, dass eine Revolution stattgefunden hat von einer Stufe zur anderen. Und wenn wir Zwischenstufen einbeziehen, dann gibt es ungefähr 20 Stufen, die ein Erwachsener durchlaufen kann. Oder sagen wir 15, denn 5 fallen in das Kindesalter oder das Teenage. Und die Vorstellung ist die, dass wenn ich mich auf eine neue Stufe bewege, dann ist das so etwa wie in der Geschichte von Kafka, wo jemand morgens aufwachend sich findet, dass er eigentlich ein Käfer geworden ist. Und damit will ich nur die drastische Natur dieser Revolution von Stufe zu Stufe kennzeichnen. Das heißt, ich auf einer neuen Stufe angekommen, verändert sich meine Welt vollkommen. Ich bin also in einem neuen Kleid, in einem neuen Anzug und ich bin mir selber noch sehr unsicher, wie diese neue Stufe aussieht. Wenn ich zum Beispiel von Stufe 3, das ist also Keegan's Other Dependent Stage, wo ich mich durch die Erwartungen anderer definiere, auf eine Stufe darüber, das schreibt er als 3,4 bewege, dann deutet die 4 an, dass ich jetzt auf einer Stufe bin, wo ich im Gegensatz zu meiner vorherigen Stufe jetzt doch beginne wahrzunehmen, dass ich selber irgendwie anders bin als andere, dass ich mich nicht vollkommen mit anderen identifizieren kann. Und ich habe einen kleinen Schritt über die Stufe 3 hinaus gemacht und ich gehe dann von dieser 3,4 zu 3-4, 4-3, 4,3 und dann komme ich auf 4 an. Aber niemand wird mehr als einen kleinen Schritt zu jeder Zeit tun können. Und die Stufen sind also in dem Sinne revolutionär, weil man sich in einer anderen Welt befindet, denn in der Welt von 3,4, also über der Stufe 3 hinaus, sieht die Welt mir jetzt so aus, dass ich durchaus auch meine eigene Stimme habe und dass ich erwarten muss, dass andere Stimmen mit mir in Konflikt geraten werden. Und es ist dieser Konflikt, in den ich eintrete, der mich schließlich zur Stufe 4 bringen wird, denn auf Stufe 4 habe ich mich durch diese Konflikte hindurchgearbeitet, sozusagen the hard way, durch Leiden. Es wird mir nicht auf dem Teller gereicht. Und auf 4 bin ich definiert durch mein eigenes Wertsystem, so wie etwa der Luther, der gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders, als er nach Worms kam. Damit meinte er, ihr könnt mich töten, ihr könnt mich ins Gefängnis werfen, ihr könnt alles tun, was ihr wollt, ich werde meinen Glauben nicht zurücknehmen. Das ist Stufe 4. Und ungefähr 25% aller Menschen empirisch gesehen gelangen auf die Stufe 4, aber 65% bleiben zwischen 3 und 4. Und das hat ja ungeheure Konsequenzen für das, was wir Politik und Sozialleben nennen und so weiter. Also das sind die Stufen. Jetzt gehe ich mal auf die Phasen oder wenn es Zwischenfragen gibt, kann ich auch noch hier warten.
Nein, nein, das ist sehr schön. Wenn Sie die Phasen beschreiben und sehen, wie sich die, ich nehme mal an, anders verhalten als die Stufen.
Ja, die Phasen sind insofern anders, als es keine nicht so klare Grenzen gibt, sagen wir wissenschaftlich gesehen. Ich kann nur sagen, dass ich dialektisches Denken aus dem Logischen in 4 Phasen entwickelt und dass jede dieser Phasen sich also messen lässt. Ich spreche von Flüssigkeitsindex, Flüssigkeit des Denkens, das eben verschieden kalibriert wird. Und der Übergang zwischen Phasen ist also sehr viel fließender. Ja. Und es gibt allerdings auch Stufentheorien der kognitiven Entwicklung, zum Beispiel von Michael Commons von der Kohlberg-Schule. Ich glaube, und der beschreitet sich aber beim logischen Denken. Ich glaube aber, dass wenn man, wie ich das tue, und das kann ich noch weiter ausführen, zum dialektischen Denken fortschreitet, dass der Begriff Stufe keinen Sinn hat. Ja. Schon dialektisch keinen Sinn hat. Und also spreche ich von Phasen. Und jetzt möchte ich da auch ein Beispiel geben. Die meisten Manager, die ich interviewt habe, die befinden sich, haben sich befunden, sagen wir, in Stufe 2. Und das ist, wo ich einen gebildeten Menschen erwarten würde, zu finden erwarten würde. Und das ist ein Flüssigkeitsindex von 30. Der höchste Flüssigkeitsindex Dialekts und Denkens in meinem CDF und seinen Vorgängern ist 85. Und da gibt es halt eine große Kluft zwischen 30 und 85. Und ich glaube aber, dass dialektisches Denken nicht angeboren, sondern gelernt ist und dass man es lehren kann, nur müsste es schon sehr viel früher als es heute, nur heute wird es hier überhaupt nicht gelernt. Also der Marcuse hat ja schon gesagt, dialektisches Denken ist tot im Westen, obwohl es in Asien lebendig ist. Es gibt Dialektik im buddhistischen Bereich, in der indischen Philosophie. Und es gab das einmal in Europa und es gibt das heute nicht mehr, nach der Frankfurter Schule. Also es gibt da einen ungeheuren Bedarf daran, dialektisches Denken auch durch Erziehung zu befördern, was eigentlich der einzige Weg ist, das zu tun. Ich stoppe mal hier und warte auf das, was Sie vielleicht
wieder denken. Wenn Sie vielleicht zwei Fragen, die ich hätte dazu. Das eine, Sie haben von der Liquidität des Denkens gesprochen. Wenn Sie da vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was man sich darunter vorstellt unter der Liquidität des Denkens. Und dann eine prinzipielle Frage, die ich ihm, soweit ich ihr Werk mir ansehen konnte, immer wieder auch vorkommt, wie sehr unsere emotionale Entwicklung und unsere kognitive Entwicklung miteinander verschränkt sind. Weil genauso wie Sie beschrieben haben, oft wird in der Entwicklung von unserem Bewusstsein entweder das eine oder das andere betont. Also kognitive Entwicklung im Sinne von, wie viel Komplexität kann unser Geist, unser Verstand halten, und emotionale Entwicklung im Sinne von unserer Empathiefähigkeit, unserer Beziehungsfähigkeit. Das Spannende an Ihrem Werk finde ich unter anderem, dass Sie hier wirklich beschreiben, wie diese zwei Elemente zwar getrennt sind, aber einander brauchen.
Ja, es gibt leider auf Ihrer oder meiner Seite Unterbrechungen, sodass ich manches von dem, was Sie sagen, nicht höre. Okay. Aber diese Unterbrechungen sind relativ kurz. Ich kann also da einige Schlüsse ziehen aus dem, was Sie gesagt haben. Und ich werde zunächst einmal die Frage beantworten, die Sie über die vier Momente der Dialektik oder die vier Denkformklassen gefragt haben. Und dann gehe ich auf die Verbindung von sozial, emotional und kognitiv. Es trifft sich so, dass ein ontologischer Dialektiker oder ein dialektischer Ontologe des Namens Roy Bascar, der heute als Begründer des Dialectical Critical Realism angeschaut wird, einen Unterschied gemacht hat zwischen vier ontologischen Perspektiven, das heißt also Perspektiven, mit der die Welt als reale Welt betrachtet werden kann, und zu der gleichen Zeit oder sogar davor, zeitlich davor, hat Michael Bassiges in seiner Untersuchung dialektischen Denkens in dem Buch Erwachsenenentwicklung und dialektisches Denken 1984 gezeigt, dass man ein kognitives Interview dadurch führen kann, dass man vier, sagen wir mal, Landkarten, durch die Menschen auf die Welt blicken, unterscheidet. Und die nannte er Prozess, Kontext, Relation und Transformation. Und das sind die vier Landkarten, von denen ich hier sprechen will. Und zwar als Beispiel würde ich so sagen, der Grundgedanke ist einfach der, dass wenn man sich die Welt im Sinne von Prozess ansieht, Sagen wir, ich blicke auf einen Bienenkorb. Ich habe einen Bienenkorb in meinem Garten. Ich weiß also, wovon ich spreche. Wenn ich auf den Bienenkorb zunächst blicke, dann sehe ich ein stabiles Etwas, so einen Holzkasten mit Waben darin. Und ich habe also jetzt den Bienenkorb im Auge als einen Kontext. Es ist ein stabiles System, das ich beschreiben kann, zwei Holzkästen so und so aufgeteilt in sich. Und das ist also die Kontextperspektive oder Landkarte, durch die ich auf den Bienenkorb blicke. Wenn ich jetzt meine Perspektive darauf ändere, dass ich sage, ja, aber was geht denn in diesem Kasten eigentlich vor? Dann stoße ich auf Prozesse, die also soziale Prozesse zwischen einer Königin und 30.000 Bienen und 10.000 Arbeitsbienen oder Drohnen sind. Und das sind also ist eine völlig andere Welt. Jetzt sehe ich auf den Bienenkorb, ob ich ein Bienenzüchter bin oder nicht, ganz anders. Das ist eine Revolution auch. Und dass ich jetzt also vom Kontext auf den Prozess umgeschaltet habe. Und wenn ich... Ja, bitte, ich höre jemanden sprechen. Ja, bitte.
Wir haben jetzt, glaube ich, ein Echo in der Leitung. Das,
soll ich weitermachen?
Machen Sie weiter, dass die Technik vielleicht schaut, wie wir dass wir vielleicht das Echo rausbringen. Vielleicht läuft das über die Telefonleitung.
Okay. Jetzt habe ich von zwei Landkarten gesprochen, sagen wir kognitiven Landkarten. Wir haben jetzt ein Echo, aber ich werde damit arbeiten. Ich kann jetzt auch auf Relation blicken und mir sagen, ja, also wie verhält sich denn eine Biene zur nächsten und eine Biene zu ihrer Königin und eine Biene zu den Drohnen und wie verhält sich der ganze Bienenkorb zu der Außenwelt, dem Standort, der Sonne und so weiter. Also hier trete ich in die kognitive Landkarte der Relationen ein, dass eigentlich da nichts in der Welt ist, das von anderem getrennt werden kann. Ich kann vom Bienenkorb eigentlich nicht sprechen, wenn ich nicht von der Ortung spreche, wo er sitzt und Relation zur Sonne. Und das ist ja im Menschenleben auch so. Wir sind ja soziale Wesen und wenn wir uns aus den Beziehungen herausnehmen, dann sind wir eigentlich nicht mehr. Mhm. Die Relationen sind also konstitutiv. Sie sind nicht nur äußerlich. Und dann die vierte kognitive Landkarte, die zur Dialektik führt, ist die transformationelle Karte. Und da geht es eigentlich schon um eine höhere Ebene von Denken, in dem Sinne, dass um transformationell zu denken, im Sinne von CDF und überhaupt im weiteren Sinne, ich eigentlich schon im Sinne von Kontext, Prozess und Relation muss denken können. Mhm. Denn nehmen wir einmal eine transformationale Denkform wie begrenzte Stabilität. Wenn wir von der begrenzten Stabilität eines Systems sprechen, ob das nur ein Bienenkorb oder unser eigener Körper ist oder anderes, dann setzen wir ja schon voraus, dass es Prozesse gibt, durch die dieses System an einem Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenbrechen könnte. Also die Fragilität des Systems wird klar, weil es Prozesse gibt, die es tragen. Wenn man transformationell denkt, muss man aber auch auf Kontext schon immer denken, denn Kontext ist das, was existiert. Und dann Relation, auch wenn ich von begrenzter Stabilität spreche, dann setze ich schon voraus, dass das System aus Elementen, von Elementen definiert wird, von denen eines, wenn es sich ändert, alle anderen Elemente verändern wird. Und das könnte eben zum Zusammenbruch oder zu einer neuen Entwicklungsphase des Systems führen. Also zum Beispiel die Erwachsenenentwicklung ist ein transformationeller Prozess, nicht nur ein Veränderungsprozess. Das wäre, Veränderung ist bloß Prozess, aber Transformation ist ja was ganz anderes.
Wenn ich Sie da...
Das heißt nämlich, dass man sich organisch, natürlich von einem Zustand zu einem anderen transformiert. Mhm. Das sind, würde ich sagen, vier.
Sehr spannend. Ja. Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf und kurz versucht so nachzuvollziehen, was Sie uns hier vorgestellt haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass es hier vier grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven auf einen gleichen Sachverhalt gibt, nämlich zum Beispiel auf ein Bienenvolk.
Ja.
Und genau. Dass wir auf dieses Bienenvolk mit ganz unterschiedlichen Blick blicken können. Das heißt, ich kann das, was Sie vorher genannt haben, den Kontextblick, oder wenn ich das Kontextblick nennen darf, ist, ich sehe das Bienenvolk, ich sehe das Haus, ich sehe die Holzkonstruktion und ich sehe sozusagen die Stabilität des Ganzen. Wenn ich den Blick ändere auf den Prozess, der in diesem Bienenvolk vorgeht, also all diese Arbeiter, die komplexen Prozesse, die sich hier vollziehen, blicke ich auf das Gleiche, aber mein Blick sieht etwas eigentlich radikal anderes.
Genau.
Wenn ich sehe, dass das Ganze zum Beispiel in Verbindung mit der Flora der Umgebung steht, mit den Blumen, mit all dem, was zur Honigproduktion notwendig ist, dann sehe ich die Beziehungen in der Stadt. Das ist wieder der Blick auf das Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und wenn ich dann noch sehen kann, dass dieses System eben nicht nur stabil sein kann, sondern eben zusammenbrechen kann oder sich zu etwas ganz Neuen entwickeln kann, das ist wahrscheinlich beim Bienenstock jetzt etwas, was nur sehr langfristig passieren würde, wenn man jetzt nicht nur vom Zusammenbruch sprechen würde. Aber eben bei der Erwachsenenentwicklung kann man sich sehr gut vorstellen, dass ein Jugendlicher ist so ein System und der verändert sich auf einmal wieder was ganz anderes, ein Erwachsener. Und wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es all diese vier Perspektiven gleichzeitig, um wirklich die Komplexität einer Situation oder die Komplexität eines Systems in allen ihren Dimensionen wahrnehmen zu können. Ist das der Punkt, den Sie machen?
Ja, das ist der Punkt. Und die Schwierigkeit beim dialektischen Denken, wenn man von Schwierigkeit sprechen kann, oder Flüssigkeit auch, ist eben, dass im Anfang, wenn jemand in Phase 1 seiner kognitiven Entwicklung steht, dann kann er im Wesentlichen nur über Kontext denken und sieht den Prozess und die Relation nur sehr schwach. Wenn aber das Denken sich weiterentwickelt, dann werden Prozess und Relation allmählich einbezogen und koordiniert, sodass, wenn das geschieht, zu dem Grad, dass das geschieht, dann ein wirklich transformationelles Denken möglich wird. Und dialektisches Denken im höchsten Sinne in der Phase 4 ist also etwas, wie etwa Adorno uns vorgeführt hat, wo diese drei Dimensionen von Prozess, Kontext und Relation jetzt verbunden sind, koordiniert sind. Und der Adorno würde wahrscheinlich von Konstellationen gesprochen haben, aber was auch immer. Das ist gemeint. Und die größte, der höhere Flüssigkeitsgrad oder Liquiditätsgrad des Denkens geschieht eben auf der Stufe, wo ich wirklich transformationell denken kann, weil ich Prozess, Kontext und Relation integrieren kann.
Und habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass jetzt in unserer westlich-europäisch-amerikanischen Kultur dieses Denken, das all diese vier Elemente einschließt, dass Sie eben auch dialektisches Denken nennen, und da möchte ich Sie danach noch fragen, warum Sie das dialektisches Denken nennen, dass das momentan kaum gepflegt wird, dass wir eigentlich nur in logischen Kontexten denken gelernt haben und zu denken lernen, dass wir eben dieses Prozessdenken, dass wirklich die Dynamik dessen hier in Betracht zieht und wahrscheinlich auch das relationale Denken hier nicht im Blick haben, dass aber andere Kulturen, wie zum Beispiel die asiatischen Kulturen, das sehr wohl tun.
Ja, es gibt sehr interessante Forschungen dazu. Dazu könnte man sehr viel sagen. Ich will nur ein Beispiel geben eines Forschers des Namens Richard Nisbet. Der hat geschrieben, hat ein Buch geschrieben, die Geografie des Denkens. Der hat dann asiatische Schüler untersucht daraufhin, wie sie ein Aquarium anschauen. Und er hat gezeigt, also empirisch gezeigt, dass die Asiaten einen viel holistischeren, integralen Blickpunkt hinsichtlich des Aquariums haben, während wir im Westen eben nur sehen, dass der eine Fisch blau und der andere rot ist. Wir werden also schon in das logische Denken durch unsere Mutter eingeführt, die uns sagen wird, ja, sieh mal das rote Auto. Im Westen, nach logischer Art, reduzieren wir die Komplexität von der realen Welt auf Eigenschaften wie Rot und Blau und vergessen völlig die Komplexität der Realität. Und das ist eben in Asien zumindest auf elementarer Ebene viel weiter erhalten geblieben als hier. Und insofern ist der Versuch, dialektisches Denken zu lehren, wie ich es tue, das heute nicht mal auf Universitäten gelehrt wird und nicht einmal in Philosophie-Instituten, ist eben ein sehr schwieriges Unternehmen. Und doch meine ich, dass die globalen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, sich nur durch dieses transformationelle Denken letztendlich lösen lassen oder auflösen lassen, wenn sie sich überhaupt lösen lassen. Insofern ja die Erde, mit der wir zu tun haben, so ein transformationelles System ist. Und zu dem die Eisbären genauso gehören wie wir und die Pflanzen und die Bienen, die es kaum noch gibt und so weiter. Also für mich besteht zwischen dialektischem Denken, das ich auch tiefes Denken nenne, und der globalen Krise und sozialen Problemen ein sehr, sehr enger Zusammenhang, sodass ich glaube, dass eben Politiker, Lehrer, nicht nur Therapeuten und Coaches, sondern überhaupt jeder, der mit Problemen der Welt und anderer umgeht, solches Denken lernen sollte. Ich habe eine Freundin in Brüssel, die hat ihre Kinder Dialektik gelehrt, als sie 7 waren. Und ich glaube, das ist ungefähr der richtige Zeitpunkt. Mhm. Aber hier lernen wir das ja nicht mal, wenn wir 30 sind.
Eine Frage dazu. Sie sagen ja einerseits, dass dieses dialektische Denken die höchste Entwicklungsstufe eines Erwachsenendenkens ist. Andererseits haben Sie das jetzt so charakterisiert, dass in unserem europäisch-amerikanischen Kulturkreis diese Denkform eigentlich verkümmert ist, während sie zum Beispiel im asiatisch-indischen Kulturkreis zumindest in grundlegenden Formen lebt. Würden Sie sagen, dass wir hier bewusstseinsmäßig in unserem Kulturkreis eine Verkümmerung unseres Denkvermögens haben? Oder wie beschreiben Sie das? Das wäre ja eigentlich sowas wie ein Rückschritt in unserer Entwicklung.
Ich finde den Ausdruck Verkümmerung sehr gut. Ich glaube, dass es die Fähigkeit, dialektisch zu denken und also den Gipfel kognitiver Entwicklung von Erwachsenen zu erreichen, in jedem Menschen gibt. Aber es ist eben eine Fähigkeit, die, wenn sie nicht gefördert wird, etwa im Sinne von Vygotsky, man lernt ja so etwas nicht aus Büchern, man lernt das ja nicht in sich selber, man lernt das nur in einer Gemeinschaft. Und die integrale Gemeinschaft ist für mich deswegen wichtig, weil sie ja, wenn nicht einen Schritt zur Dialektik, jedenfalls doch einen Schritt zum integralen, holistischen Denken getan hat. Und hier fallen mir zwei Dinge ein. Wenn ich auf das integrale Denken blicke, und ich würde mich durchaus auch als integraler Denker definieren, dann würde ich sagen, das integrales Denken ist oft holistisch, aber nicht transformationell, sondern nur in einem verkümmerten Maße. Man kann also holistisch denken, ohne transformationell zu denken. Und in dieser Hinsicht denke ich auch an Spiritualität, wenn ich also Spiritualität von Erwachsenen als eine Bewusstseinsform anblicke, dann scheint es mir, dass so wie im integralen Denken, auch im spirituellen Denken, gibt es diesen Versuch, auch das Ganze zu gehen, das Ganze zu verstehen und sich selber als Teil eines Ganzen zu verstehen. Und doch wird eben diese Integration von Teil und Ganzem, die wird nicht transformationell vollzogen, sondern die wird entweder nur als Prozess vollzogen oder als Relation vollzogen, aber nicht transformationell. Das heißt, die Dialektik, die im spirituellen Denken liegt, die ist auch verkümmert heute. Ich würde also sagen, es gibt vordialektische integrale Denkweisen, die es eben nicht schaffen, in die Stufe 4 von dialektischem Denken. Das würde ich auch nicht erwarten. Ich würde empirisch erwarten, dass ungefähr 10% von Menschen aufgrund von Forschungen, die ich kenne, in der Phase 1 von dialektischem Denken bleiben werden. Dass aber ungefähr 40-50% könnten doch in der Phase 2 sein. Und je weiter wir da nach oben gehen, bleiben immer weniger übrig. Das ist ja sozial-emotional auch so, dass wir ungefähr 65% von Leuten bleiben zwischen Kiegenstufe 3 und 4. Und nur jeder Vierte oder so, empirisch gesehen, nach dem, was wir wissen, schafft es auf die Stufe 4. Und wir brauchen eigentlich Stufe 4 in allen Berufen. Also es gibt da diese Abstufung von Fähigkeiten und wir brauchen alle Stufen. Wir können nicht erwarten und würden auch nicht wollen, dass jeder auf Stufe 4 oder Phase 4 lebt. Die Frage ist nur, können wir eine größere Anzahl von Menschen durch Erziehung, durch Coaching, durch Therapie, können wir sie der Kiegenstufe 4 näher bringen und können wir sie in die Phase 3 und 4 von dialektischem Denken bringen? Das würde ich sagen, ist meine Sicht auf,
meine Aufgabe. Wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, Sie haben es schon grundlegend umrissen. Ich möchte es gern auch vielleicht in einer anschaulichen, konkreten Form noch einmal genauer durchgehen. Dieses dialektische Denken. Jeder von uns hat eine Vorstellung, was logisches Denken ist.
Ja.
Ich glaube, kaum jemand von uns hat eine Vorstellung, was mit dialektischem Denken gemeint ist. Sie haben diese vier Kategorien und diese vier Perspektiven hier vorher mit eingeführt und ich würde sagen, ein Kriterium, so wie ich sie verstehe, ist, dass eben diese Perspektiven gleichzeitig gehalten werden können. Wenn man jetzt auf einer möglichst simplen Weise versucht zu verstehen, was bedeutet das dialektisch Denken? Wie würden Sie das erklären?
Ja, danke. Dialektisch Denken hat sehr viel mit dem Leben zu tun. Es hat mit der Nähe zu der wirklichen Welt zu tun und oder der Distanz dazu. Wenn ich einmal jetzt auf Roy Basker gehen kann, das hilft mir vielleicht. Der unterscheidet zwischen der empirischen Welt, der aktuellen Welt und der wirklichen Welt. Und lassen wir mal die empirische Welt aus, dann würde ich sagen, die Welt, in der wir gewöhnlich leben, ist die aktuelle Welt. Der Zeitungen, der Bücher, des TV, des Internet. Das ist eine Welt, die aktuell ist, aber die nicht wirklich ist. Mhm. Um vom Aktuellen zum Wirklichen fortzuschreiten, muss man dialektisch denken, denn das setzt voraus, dass man zunächst einmal den Schein als Schein erkennt und dass man die Nicht-Identität in der Identität erkennt. Das heißt, man muss erkennen, dass Ja, ich will das nochmal anders zu versuchen zu sagen. Ich bediene mich hier auch eines Begriffs von Roy Basker, der spricht von Abwesenheit oder auch Negativität. Mhm. Und das ist eigentlich ein zentraler Punkt im dialektischen Denken. Das geht etwa so. Alles, was besteht, ist undenkbar ohne das, was es nicht selber ist, sondern wozu, womit es verbunden ist. Es gibt also vieles, das abwesend ist in dem, was wir sehen. Und diese Abwesenheit ist eigentlich ebenso real wie das, was wir sehen. So dass es hinter der Welt, die wir sehen, also der aktuellen Welt, eine Welt gibt, die wir nicht sehen, die wir noch nicht sehen, die eine Welt der Potenziale ist. Wenn wir zum Beispiel an unsere eigene Entwicklung denken, ein junger Mensch hat sehr viel Abwesenheit und Potenzialität in sich, viel mehr als ich mit meinen 78 Jahren. Das heißt, diese Potenzialität im Leben, die verringert sich ja, als wir dem Tode entgegen uns bewegen. Und das meine ich mit Abwesenheit. Dieses Potenzial ist die Abwesenheit in mir. Das, was ich noch nicht geschafft habe, das, was ich noch nicht realisiert habe. Und das gibt es nicht nur in mir, das gibt es in der Welt, denn das, was heute wie X aussieht, wird morgen als Y aussehen. Einfach weil die Abwesenheit, die wir heute haben, die wird morgen nicht mehr da sein. Und das, was wir noch nicht uns noch nicht eben sogar vorstellen konnten, das Abwesende wird plötzlich gegenwärtig sein. Es geht also im dialektischen Denken darum, diese Negativität und Abwesenheit zu verstehen, dass das, was nicht da ist, ebenso real ist wie das, was da ist. Und wenn ich wieder mit Basker spreche, der weist immer auf die leeren Stellen zwischen den Buchstaben hin. Der sagt, wenn es die Leerstellen zwischen den Buchstaben nicht gäbe, könnten wir Worte nicht verstehen. Mhm. Und das ist die Abwesenheit. Die gibt es überall. Die ist durchdringend. Und wenn wir die vergessen, dann können wir eben nicht dialektisch denken.
Das heißt, ich kann etwas, zum Beispiel eine menschliche Beziehung oder eine einfache Begebenheit, erst dann in seiner Multidimensionalität wahrnehmen, wenn ich auch wahrnehme, was es nicht ist. Und vor allem, was es nicht ist, aber noch sein könnte. Das heißt, und ich glaube, das ist jedem intuitiv zugänglich, dass wenn ich etwas sehe und nicht nur sehe, was es ist, sondern eben auch sehe, was es sein könnte, noch nicht ist, dass die Tiefe dessen, was ich hier wahrnehme, sich unendlich erweitert. Das heißt, mein Blick auf das, was ich sehe, kriegt eine ganz andere Tiefe und Weite, wenn ich das in dem Kontext dessen sehe, was es eben nicht oder noch nicht ist.
Genau, genau. Das ist also ein Entwicklungsdenken. Und hier kann ich vielleicht kurz, wenn es Ihnen recht ist, auf diese Verbindung von sozial, emotional und kognitiv kurz gehen, die sehr kompliziert und eigentlich auch noch nicht richtig verstanden ist. Denn was ich zum Beispiel nach 15 Jahren von Forschung empirisch vor mir habe, sind Daten, die zeigen, dass jemand, der auf sozial-emotional auf Gegenstufe 3 ist, eben kognitiv auch auf einer nicht sehr weit fortgeschrittenen Stufe oder Phase vielmehr steht. Das heißt, es gibt offenbar einen tiefen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie jemand sich Bedeutungen schafft über seine Erfahrungen und wie er denkt. Und insofern, es wäre ziemlich nutzlos, meine ich, dialektisches Denken zu lernen, wenn man nicht annehmen könnte, dass dieses Denken auch sozial-emotionale Wirkungen hat. Mhm. Das heißt, wenn ich dialektisch weitergebildet bin, dann kann ich auch mich selber sozial-emotional in Beziehung zu anderen besser verstehen. Mhm. Und das hat sich in empirischen Forschungen immer wieder gezeigt, nur sind wir noch nicht auf dem Punkt, das klar beschreiben zu können. Also es gibt diese enge Verbindung zwischen Entwicklungsstufe und Phase von dialektischem Denken. Und das ist ja auch ganz klar, dass das so sein muss, denn es gibt ja nur ein Bewusstsein und diese beiden Dimensionen, die ich hier unterscheide, die sind Teil des gleichen Bewusstseins und die fallen ja in dasselbe Bewusstsein, nicht wahr? Und das bringt mich noch auf den Zusatz, dass wenn wir die Gehirnentwicklung betrachten, von den neuralen Wissenschaften her, dann wissen wir ja heute sehr gut, dass das menschliche Gehirn ja über die ganze Lebensspanne hinreift und bevor es den frontalen Kortex, also das Vordergehirn, entwickelt hat, kann man noch gar nicht logisch denken. Und bevor andere Veränderungen, wie etwa die Verbindung von Thalamus zum Vordergehirn, da sind, physisch, physiologisch da sind, kann man auch nicht dialektisch denken. Das heißt, unsere Denkentwicklung hat auch einen Einfluss auf die Physiologie und die Physiologie hat einen Einfluss auf unser Denken. Also es gibt da diesen Feedback-Loop, der ist durchaus dialektisch. Das heißt auch, dass ein älterer Mensch eben eine viel nähere Verbindung von Denken und Erfahren, emotionale Erfahrung kennt. Ich habe einmal eine Dame interviewt, die sagte mir, ja, wissen Sie, in meinem Alter kann ich eigentlich so etwas wie reine Freudigkeit gar nicht mehr verstehen, denn das konnte ich, als ich 20 war, aber für mich ist jedes, das mich froh macht, zugleich auch etwas, das mich betrübt. Sie kann also sie hat ein sehr komplexes Verständnis der Welt und ihrer Gefühle gehabt. Und sie hat gesagt, eigentlich das Denken und das Fühlen geht bei mir vollkommen zusammen. Und ja, das hat sie ausdrücken wollen. Und das meine ich hier, genau das meine ich.
Das ist sehr spannend. Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel bringen darf, um nochmal zu klären, ob ich Sie auch richtig verstanden habe im Sinne von Kontext. Also ein Beispiel, dass ich auch bei der Lektüre der Arbeit mir wieder bewusst geworden ist. Und es ist ein Beispiel auch aus der Spiritualität. Eine Form von Spiritualität, die heute ja durchaus populär ist, ist die Gaia-Spiritualität, also unsere Beziehung zu unserem... Sie hören mich noch?
Ja, ich höre Sie.
Ja, gut. Die Beziehung zu unserem Erdball als ein lebendiges Ganzes.
Ja.
Was hier oft übersehen wird, und ich glaube, das ist genau das, wozu Sie sprechen, ist, dass die Wahrnehmung der Erde als Gaia ein hochkomplexer intellektueller kognitiver Akt ist.
Ja.
Dass meine emotionale Fähigkeit zum Erdball als Ganzes wirklich eine emotional-soziale Beziehung aufzubauen, völlig unmöglich ist, wenn ich nicht die abstrakte kognitive Fähigkeit hätte, die Erde überhaupt intellektuell wahrzunehmen, weil niemand von uns hat sie ja wirklich gesehen. Wir kennen vielleicht Bilder oder Videos davon, aber niemand hat die Erde gesehen. Das heißt, es ist eine höchst kognitive Leistung, das überhaupt abstrahieren zu können.
Ja, ich würde Ihnen da ganz zustimmen. Diese Dinge werden immer auf die emotionale Ebene reduziert, was eine völlige Verarmung der Sache ist.
Sehr schön. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit und ich möchte noch die restlichen Minuten dazu nutzen, vielleicht die eine oder andere Frage hier mit ins Gespräch zu holen. Dazu sage ich ganz kurz die Möglichkeit, unter der unsere Hörer und Hörerinnen sich hier telefonisch einbringen können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 0201. 54 59 98 00, in der Schweiz 041 51 26 012, in Österreich 022 97 303. Dann gibt es für unseren Konferenzraum einen Eingangscode, der ist 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Also der Konferenzraum hat die Nummer 77 58 0 Raute-Taste und dann einen Einwahlcode, der heißt 12 12 12, gefolgt von der Raute-Taste. Und ich weiß, es ist kompliziert. Ich hoffe, es ist doch machbar. Wenn Sie sich eingewählt haben und dann noch am Schluss die Tastenkombination Stern 1 wählen, dann können wir sehen, dass Sie auch die Hand heben und sich hier telefonisch einbringen wollen. Bevor sich vielleicht der Erste oder die Erste hier einwählt, gehe ich auch kurz zu unseren E-Mails, weil es haben sich hier schon einige E-Mails, E-Mail-Fragen eingefunden, und da fragt eine Hörerin: Sehr geehrter Herr Laske, das dialektische Denken, das Sie beschreiben, erinnert mich sehr an das Denken von Gregory Bateson. Können Sie das bestätigen oder da verstehe ich Sie da noch nicht ganz richtig? Mit freundlichen Grüßen.
Ja, vielen Dank. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich das Werk von Bateson nicht sehr gut kenne. Ich möchte also darüber dann lieber schweigen, anstatt ihm Dinge zuzuschreiben, die nicht stimmen. Also Verzeihung dafür.
Dann frage ich gleich eine weitere Frage, die eigentlich nochmal prinzipiell der Dialektik nachfragt. Wieder eine Hörerin fragt, was genau ist Dialektik? Ist es eine Denkform, das eine sowohl als das andere zugleich zu denken? Oder ist es mehr eine Lebenshaltung?
Ja, es ist eigentlich beides. Denn wenn ich an meine eigene Lebenserfahrung denke, die das beste Beispiel dafür ist, was ich darüber sagen kann, dann würde ich eben doch meinen, dass ich heute, sagen wir auch 15, verglichen mit 15 Jahren vorher, ein viel integrierteres Empfinden und Denken über die Welt und meine Umwelt habe. Mhm. Und ich kann also zwischen Denken und Fühlen eigentlich auch nicht unterscheiden. Ich würde wieder auf das Interview hinweisen, von dem ich sprach. Es ist tatsächlich so, dass diese beiden Dinge wirklich zusammenhängen. Mir ist jetzt etwas entfallen, was ich sagen wollte, aber immerhin, warten Sie mal. Es ist ja klar, dass ich habe von den Landkarten gesprochen. Mhm. Und die Landkarten bestimmen sozusagen, was ich sehe, was ich fühle, was ich denke sogar. Und diese Landkarten sind in ständiger Bewegung. Das heißt, über das ganze Leben hin verändert sich das Gehirn sowohl wie unser Körper, wie unser Denken bis zum letzten Atemzug sozusagen. Und während ich noch vor 10 Jahren so gelebt habe, dass es mir wichtig war, etwas zu leisten, heute, nahe 80, geht es mir darum, einen schönen Tag gehabt zu haben. Das heißt, ich möchte mich nicht formieren, sondern transformieren. Ich möchte morgen einen anderen Tag haben, als ich ihn heute hatte. Und ich möchte mich so wenig wie möglich wiederholen. Und diese Transformation, der ich nachstrebe, die ist sowohl sozial, emotional wie auch im Denken da. Und ich glaube, das wird für alle Menschen meines Alters zutreffen. Also da sieht man die Verbundenheit wieder von sozial, emotional und Denken. Also der Kern der Dialektik ist in der Transformation. Und der Kern der Transformation liegt in der Abwesenheit und der Erkenntnis von Potenzial, von dem, was nicht da ist. Und wenn man die Welt versucht so zu sehen, das kann man ja durch Denkformen, die ich hier am Institut unterrichte, lernen, dann wird einem das helfen. Also ich habe ja Kurse, in denen ich hier dialektisches Denken lerne am Interdevelopmental Institute oder IDM über Internet.
Ja, das Institut ist auch auf dem Internet zugänglich, das heißt, Sie haben auch über Ihre Webseite, wenn ich das richtig gesehen habe, die Möglichkeit, diese Kurse auch online zu geben.
Ja, ich gebe alle Kurse online, natürlich auch durch Reisen anderswo, aber es gibt ein Internetprogramm hier, das zur Zertifikation in CDF führt. Ja, das ist richtig. Und ich habe Studenten aus Asien, Südamerika, Europa und Australien und so weiter.
Sehr spannend. Direkt zu dem, was Sie vorher gesagt haben, passt vielleicht auch die nächste Frage.
Ja.
Ein Hörer, der fragt, gibt es so etwas wie eine dialektische Spiritualität? Und wie würden Sie eine dialektische Spiritualität charakterisieren?
Ich habe den zweiten Begriff, den Sie...
Eine dialektische Spiritualität.
Oh, Spiritualität. Ich glaube, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber, weil alle Spiritualität eigentlich dialektisch ist, weil in dem Sinne, dass darin gesehen wird, dass was ist, auch gleichermaßen nicht ist, und dass die beiden, wie Hegel ja schon in seiner Logik gezeigt hat, Sein und Nichtsein sind dasselbe. Sie sind beide leer und abstrakt, aber sie füllen sich allmählich mit konkretem Inhalt, wenn man sie verfolgt. Und ich würde sagen, man kann das in seinem eigenen Denken, wenn man es nicht zensiert, wahrnehmen. Denn dialektisches Denken ist eigentlich nichts anderes als unzensiertes, unkontrolliertes, sagen wir unzensiertes Denken, wo ich meinem Denken folge und die Logik als Mittel dialektischer Gedankenführung über Prozess, Relation, Kontext und Transformation verwende. Das heißt, ich brauche gar nichts Außerordentliches zu tun, nur bin ich in den meisten Fällen nicht dazu erzogen, weil ich immer schon logisch denke. Mhm. Ich stehe mir also mit meinem logischen Denken immer schon im Wege.
Mhm. Noch eine Frage, auch von einem Hörer. Lieber Otto Laske, Sie haben gleich am Anfang eine merkwürdige Bemerkung gemacht. Nur was ich trennen kann, kann ich auch verbinden. Das klingt nach einer tiefen Bedeutung, die das hat. Warum macht das Sinn und in welchem Sinn gibt dieser Zusammenhang?
Ja, danke. Das kommt von Hegel her. Der hat gesagt, ja, was man nicht trennt, kann man auch nicht verbinden. Und zwar deswegen, weil letzten Endes die Trennung und die Verbindung ein und dieselbe Sache sind. Denn wenn ich etwas trenne, dann mache ich den ersten Schritt zur Verbindung hin. Denn wenn ich, sagen wir, die Arbeiterbiene von der Drohne nicht unterscheide, dann kann ich sie auch nicht verbinden. Ich kann nicht sagen, wie sie verschieden sind. Und insofern, je weiter ich trennen kann, logischem Denken folgend, desto tiefer kann ich auch dialektisch denken. Das heißt, dialektisches Denken ist ein potenziertes logisches Denken, was man ja bei Adorno sehr gut finden kann und anderen dialektischen Denkern, Hegel und Marx und so weiter und Bhaskar und sogar Sartre. Das heißt, je weiter ich trenne, also in die Individualität von etwas getrennt von anderem eindringe, desto tiefer dringe ich auch in die Identität dessen, was ich betrachte, ein. Mhm. Das ist gemeint.
Da möchte ich gleich vielleicht auch als letzte Frage noch eine Frage direkt an das dialektische Denken anschließen. Da schreibt ein Hörer, man versteht darunter ja meist den Schritt von Thesis und Antithesis zur Synthesis. Sie geben dem scheinbar einen viel weiteren Horizont, der die normalen Parameter unseres Denkens wie Logik radikal in Frage stellt. Wie ist die Idee dabei und in welchem Zusammenhang und welchen Zusammenhang zu transformieren hat das?
Ja, also die Triade, das Dreieck von These, Antithese und Synthese ist eine Schablone der ärmsten Art, eine vollkommene Reduktion von Dialektik. Es ist zwar richtig, dass man dialektisch das, was nicht ist, also die Antithese, einbeziehen wird, einbeziehen wollen wird in sein Denken. Aber die Synthese, die da gemeint ist, ist eben umso reicher, als die Trennung zwischen These und Antithese es gewesen ist. Mhm. Im Logischen ist ja A immer A, aber in der Dialektik ist A niemals nur A. A ist auch non A oder B. Und wenn ich non A nicht einbeziehe, zum Beispiel wenn ich auf einen Baum blicke, wenn ich das, was den Baum umgibt und die Erde, in der er sitzt, nicht betrachte, dann verstehe ich auch den Baum nicht. Ich kann mich also nicht auf den Baum als A beschränken. Und die Logik wirft eben all das, was nicht A ist, als falsch weg. Und die Dialektik bemüht sich, das überhaupt nicht wegzuwerfen, nichts als falsch zu erklären, weil das nur eine Art ist, etwas loszuwerden. Wenn ich sage, es ist falsch, naja, also wenn ich die Straße überschreite und zwischen Rot und Grün nicht unterscheiden kann, was sehr logisch geschieht, dann bin ich in Lebensgefahr. Also die Logik hat ihren Platz. Aber wenn ich diese Unterscheidung von A und B, Rot und Grün, zu weit treibe und nicht sehe, dass A niemals wirklich A ist, weil es schon sich weiterentwickelt hat, zu B, dann bin ich eben schlimm dran und kann wirklich dann auch nicht dialektisch mehr denken. Das heißt, ich stehe mir selber auch im Wege. Jeder von uns steht sich mit seinem eigenen logischen Denken im Wege.
Herr Laske, herzlichen Dank. Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer, falls Sie ein ausführliches schriftliches Interview mit Herrn Dr. Otto Laske lesen möchten. Wir haben auch ein Interview in unserem Magazin Evolve in unserer zweiten Ausgabe. Das Sie noch immer unter unserer Webseite www.evolve-magazin.de bestellen können, falls Sie hier weiter einfach Interesse haben, sich in die Welt von Otto Laske auch einzulesen. Sonst auch Ihre Website, wenn Sie noch ganz kurz Ihre Website uns sagen können. Ich habe sie jetzt gerade nicht präsent.
Die Website ist auf dem Augenblick eine neue Website geschaffen, aber die alte ist www.interdevelopmentals, also interdevelopmental mit dem S am Ende und dann org.org.
Herr Laske.
Da finden Sie also viele Schriften von mir, Kurse. Sie finden da sehr, sehr viele Dinge.
Herr Laske, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und allen anderen, die da waren, auch.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Schönen guten Abend.